Enzel und Grete sahen sich an. In den Ferienprospekten wurde Bauming immer als gefahrenbereinigt beworben. Das war der Grund, warum ihre Eltern Jahr für Jahr hier ihren Urlaub verbrachten. Nun, es gelang uns, diese Dinge weitgehend zur Vermeidung einer allgemeinen Panik der Geheimhaltung zu unterwerfen. Hä? Der Bär hüstelte mehrmals. Um den Vorfällen auf den Grund zu kommen, gründeten wir die Geheimförsterei. Die Brandwächter haben zwar eine imponierende Wirkung auf Touristen und Kleinbrände, aber für professionelle Schurken reichen sie nicht aus. Man hört sie ja kilometerweit mit ihrem Brandwächterlied. Das ist so, als hätten sie Glocken um den Hals hängen. Eine schlagkräftige Truppe von verdeckt arbeitenden Buntbären musste her, die im Schutze des Waldes operierten. Die Geheimförster, die Bären zwischen den Blättern. Man sieht uns nicht, man hört uns nicht, man kennt uns nicht. Aber wir sind immer da. Die beiden anderen Bären sprangen ins Gebüsch, um ihre Tarnkünste zu demonstrieren. Sie lösten sich zwischen den Blättern bis zur Unsichtbarkeit auf. Dann traten sie wieder hervor und brummten selbstbewusst. Enzel war beeindruckt. Es grenzte an Zauberei. Zugelassen werden nur Buntbären von grüner Färbung, die einen Bogenschein besitzen, ledig sind und sich gut verstecken können. Enzel wünschte sich zum ersten Mal in seinem Leben grün zu sein. Wir waren dem Laubwolf schon seit einiger Zeit auf den Fersen, aber ich glaube nicht, dass wir ihm so schnell auf die Schliche gekommen wären, wenn ihr ihn nicht aus seinem Versteck gelockt hättet. Grete und Enzel dampften vor Stolz. Soweit, so gut. Um weiteres Unheil vom Forst fernzuhalten, ist es absolut notwendig, dass die Geheimförsterei ihre Geheimtätigkeit fortsetzen kann. Und daher muss ich euch jetzt um eure Geheimhilfe bitten. Ein Geheimförster hätte von ihm jede Form von Unterstützung erhalten. Das hielt Enzel für seine verdammte Pflicht. Er und Grete nickten ernst und verständnisvoll. Was ich eigentlich sagen will, Kinder, ihr habt mich und meine Kollegen niemals gesehen. Ich habe euch auch nicht vor dem Laubwolf gerettet. Ihr wisst nichts über Geheimförster. Wir sind uns nie begegnet. Es gibt keine Bären zwischen den Blättern. Ist das klar? Enzel und Grete hoben die Hand zum Schwur. Enzel überlegte kurz, ob er etwas von dem Schatz erzählen sollte. Er entschied sich dafür, es lieber für das Wiedersehen mit ihren Eltern aufzusparen oder für den Bürgermeister. »Gut«, sagte der Geheimförster, »wir bringen euch zurück zu euren Eltern.« »Aha, das wird ja immer schöner.« Die Geheimförster waren also so etwas wie die politische Polizei des Buntbärwaldes. Sie hielten sich in ständiger Deckung, tarnten sich mit Blättern und Ästen und schossen Zamonien Pfeile in den Rücken. So sehr ich die Rettung von Enzel und Grete begrüße, ich bin weit davon entfernt, die Existenz einer Geheimpolizei im Buntbärwald gut zu heißen. Man kann ja keinen Spaziergang im Wald mehr machen, ohne sich bespitzelt zu fühlen. Ist das da ein Gebüsch oder ist es ein Geheimpolizist? Ist es ein Baum oder ein Scherge der Forstverwaltung? Kriege ich einen Pfeil zwischen die Augen, wenn ich aus Versehen neben den Weg trete oder eine unter Schutz stehende Blume pflücke? Werde ich verhaftet, wenn ich auf einem Bären trete, der sich als Waldboten tarnt? Und schließlich, was sind das für Typen, deren Existenz darin besteht, durch den Wald zu schleichen oder zu tun, als wären sie ein Ameisenhaufen? Würden Sie so jemanden mit Pfeil und Bogen und der Lizenz zum Töten ausstatten? Und wenn das, was Sie tun, angeblich so moralisch unzweifelhaft ist, warum sind Sie so ängstlich bemüht, den Mantel der Verschwiegenheit darüber auszubreiten? Nur ein paar Fragen am Rande. Die Geheimförster begleiteten Enzel und Grete bis in Sichtweite der Pension Elfenrast. Auf dem Weg dorthin mussten sie von Gebüsch zu Gebüsch, von Baumwurzel zu Baumwurzel springen, sich hinter Brennnesseln in Deckung werfen und ins Laub wühlen. Enzel hatte sich noch nie auf interessantere Weise fortbewegt. Sie kamen über einen Hügelkamm und sahen den rauchenden Schornstein des Waldhotels. Der Obergeheimförster drückte den beiden Fernhachenkindern die Hand. »Da ist eure Pension. Unsere Mission ist beendet. Und denkt immer daran, mich gibt es nicht. 2 und 3 hat es nie gegeben. So etwas wie Geheimförster sind Ausgeburten einer kranken Fantasie.« Enzel und Grete salutierten. Die Geheimförster marschierten im Gänsemarsch hinter eine dünne Birke und waren verschwunden. Sie waren wieder Teil des Waldes geworden. »Seid ihr Ensel und Krete?« fragte eine strenge Stimme. Die Geschwister fuhren herum und sahen einen Trupp von 6 Buntbären. 4 davon trugen den toten Laubwolf an Händen und Füßen. Er war immer noch so steif wie ein Lawinenopfer, aber die Pfeile waren verschwunden. »Das hier haben wir im Wald gefunden. Habt ihr damit irgendetwas zu tun?« Krete schüttelte den Kopf und Ensel nickte. Die Waldwächter marschierten zur Pension. Ensel und Krete wie 2 Gefangene zwischen den beiden Bären, die den Trupp anführten. Die Buntbären hatten versteinerte, grimmige Mienen aufgesetzt. Vielleicht hatten sie bei ihrer Suchaktion selber im inneren Kreis des Forstes übernachten und die eine oder andere Entbehrung auf sich nehmen müssen. Auf der Terrasse der Pension Elfenrast standen Mutter und Vater von Hachen und suchten den Waldsau mit Fernrohren ab. Als sie ihre Kinder von Weitem erkannten, kamen sie angerannt. Es gab ein tränenreiches Wiedersehen. Kein böses Wort fiel, denn in Fernhachenkreisen gibt es weder Vorwurf noch Bestrafung, nur Zuneigung und Vergebung. »Wir müssen die beiden jetzt mit zum Bürgermeister nehmen«, sagte der Anführer der Waldwächter und pflückte die Kinder aus den Armen ihrer Eltern. »Folgt mir, Kinder!« Ensel und Krete saßen im großen, eichengetäfelten Vorzimmer des Bürgermeisteramts. Es war dunkel, nur wenige Sonnenstrahlen fielen noch durch die Jalousien in den von wuchtigen Möbeln und tiefen Schatten erfüllten Raum. Die Bauminger Verfassung hing goldgerahmt an der Wand zwischen 2 großen Gummibäumen mit blank polierten Blättern, die in Eichenkübeln standen. Eine Uhr tickte auf einem Kaminsims, es roch nach Holzpflegemitteln und Pfeifenqualm. Auf einem Tisch lag Zerstreuungslektüre, eine Ausgabe des Bauminger Forstfreunds, Schlagzeile »Touristenkinder vermisst«, eine Broschüre über Bonsai-Baumzucht und ein Prinz-Kaltblut-Roman von Graf Klantu zu Kainomatz, »Der Wald mit den 1000 Armen«. Aber Ensel und Krete waren zu nervös zum Lesen. Die beiden Geschwister sahen sich alle 10 Sekunden an und rieben sich die feuchten Hände. Sie wagten es nicht, sich zu unterhalten. Ensel versuchte, sich damit zu beruhigen, dass er die Trumpfkarte des Schatzes ausspielen konnte. Plötzlich bewegte sich etwas durch den Raum. Es sah aus, als begänne die Luft zu leben. Blätter raschelten. Die Tür zum Bürgermeisterbüro öffnete sich wie von selbst und Krete glaubte, so etwas wie grünes Fell und trockenes Laub in das Büro huschen zu sehen. Aber dann klappte die Tür schon wieder zu. Gedämpftes Gemurmel aus dem Büro. Sonores Lachen. »Die Bären zwischen den Blättern«, murmelte Krete beeindruckt. »Geheimkonferenz«, ergänzte Ensel. Eine andere Tür ging auf, unterschiedlich gefärbte Bären kamen herein und schritten zum Bürgermeisterzimmer, während sie Ensel und Krete ernst musterten. Türen klappen, Stimmengewirr, Fußgetrappel, wieder Türen klappen, Stille, Bohnerwachsgeruch. Schließlich wurden Ensel und Krete hereingerufen von einer tiefen, ehrfurchtgebietenden Stimme. Der Bürgermeister war jetzt alleine. Die Besucher mussten durch eine Geheimtür verschwunden sein, wie Ensel trotz seiner Aufregung bemerkte, denn es gab außer der Eingangstür keine sichtbaren Zugänge. Der Bürgermeister hatte ein rostrotes Fell. Er saß hinter seinem Eichenholzschreibtisch und starrte ins Leere. Hinter ihm hingen gezeichnete Darstellungen populärer Waldpilze, und in 2 Blumentöpfen vor ihm wuchsen 2 auffällige, spitzhütige Exemplare jener Pflanzengattung, die Krete auch schon im Wald bemerkt hatte. Der Bürgermeister sah aus, als erwäge er gerade eine wichtige politische Entscheidung. Dann plötzlich, Krete hatte es genau gesehen, lief eine kleine Träne aus seinem linken Auge und verlor sich in seinem Fell. Er stand auf, seufzte tief und ging zu Ensel und Krete hinüber. »Kommt mit«, brummte er abwesend. Er legte ihnen die Hände auf die Schulter und führte sie durch mehrere Räume hinaus auf einen Balkon. Man blickte hinab auf eine große Waldlichtung, in deren Mitte ein Fahnenmast mit der Bauminger Flagge gepflanzt war. Auf dem Platz hatten sich zahlreiche Bewohner der Gemeinde versammelt, ein paar 100 Buntbären und einige Touristen. In der ersten Reihe standen Herr und Frau von Hachen. Ensel schluckte und Krete bekam weiche Knie. Auf einem hölzernen Wagen lag der Leichnam des Laubwolfes, den sie so zurechtgebogen hatten, dass er nun wie schlafend auf dem Rücken lag. Der Bürgermeister trat an die Brüstung des Balkons und hob die Hand. Sämtliches Gemurmel erstarb. »Bürger von Bauming«, rief er mit Ansprachen geschulter, tiefer Stimme.
Liebe Feriengäste, die letzten beiden Tage waren die schlimmsten in der ganzen Geschichte von Bauming.
Zustimmendes Gebrumme der Buntbären. Insel und Grete fassten sich an den Händen.
Zum ersten Mal wurden Touristen in unserem Ferienparadies vermisst, und die Kunde davon verbreitete sich rasch in Zermonien. Der finanzielle Schaden ist noch nicht zu ermessen. Das wahre Ausmaß der Katastrophe wird sich wohl erst in der nächsten Saison absehen lassen.
Empörtes Geflüster.
Das Ansehen der Bauminger Waldwacht ist in ihren Grundfesten erschüttert worden. Meine tapferen Brandhüter gehen mit gesenkten Köpfen auf Patrouille. Nur zaghaft singen sie das Brandwächterlied.
Einhelliges Bedauern für die Brandwächter. Rufe wie »Kopf hoch« oder »Das wird schon wieder« erschallten. Der Bürgermeister krallte sich in das Geländer und beugte sich zur Menge hinunter.
»Nach diesem Vorfall ist Bauming nicht mehr das, was es vorher gewesen ist. Ein tiefer Riss geht durch unsere Gemeinde, ein Riss, verursacht von zarter Kinderhand.«
Trotz aller Zerknirschung, Grete fand, dass der Bürgermeister sich jetzt ein wenig in die Angelegenheit hineinsteigerte. Sie hatten sich verlaufen und nicht den Forst in Brand gesteckt. Sie hatten einen Fehler gemacht, aber nicht den Untergang von Zermonien eingeläutet. Sie hätte gern etwas gesagt. Ensel überlegte, ob jetzt der taktisch beste Augenblick wäre, von seinem Schatzfund zu berichten. Er könnte den Schatz dem Bauminger Fremdenverkehrsverein spenden, zum Ausgleich für die Verluste. Das würde die Situation sicher entspannen, aber der Bürgermeister duldete keine Unterbrechung.
»Generationen von Buntbären könnten von diesen düsteren Ereignissen überschattet werden, wenn...«
Der Bürgermeister brach seinen Satz ab und ließ das »wenn« durch den Wald von Baum zu Baum prallen.
»Wenn«,
rief er dann so donnernd, dass der Balkon wackelte,
»wenn wir die Angelegenheit weiterhin aus dieser hoffnungslosen Perspektive betrachten und uns in unserem Schmerz verlieren.«
Grete bemerkte in der Menge von grimmig blickenden Buntbären einen, der ihr aufheiternd zulächelte und die Hand zum Winken erhob. Irgendetwas geschah, auch mit der Stimme des Bürgermeisters. Sie stieg aus ihrer finsteren Basslage auf und nahm einen helleren, hoffnungsvolleren Klang an.
»Man könnte es auch so betrachten. Ein gefährlicher Laubwolf wurde erlegt, vielleicht der letzte seiner Art im Buntbärwald, und unsere kleinen Ausreißer hier haben dabei eine wesentliche Rolle gespielt. Sie haben den Wolf gewissermaßen zur Strecke gebracht. Denn«, rief der Bürgermeister wieder donnernd, »wer sollte es sonst getan haben?«
Die Stimme nahm jetzt einen leicht ironischen Klang an.
»Ein Geheimförster etwa?«
Der Bürgermeister lachte etwas zu hölzern über seinen eigenen Scherz. Einige Buntbären fielen mechanisch in sein Gelächter ein. Der Bürgermeister hob abwiegelnd die Hände.
»Nun, wir alle wissen, dass es so etwas wie eine Geheimförsterei im Buntbärwald nicht gibt. Das ist ein lächerliches, impertinentes und rufschädigendes Gerücht, das ich an dieser Stelle noch einmal nachhaltig dementieren möchte.«
Der Bürgermeister wies mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die Laubwolfleiche.
»Oder sind an der Leiche vielleicht so etwas wie verdächtige Schusswunden festzustellen?«
Zwei Buntbär-Baumdoktoren beugten sich mit Stethoskopen über die Leiche und untersuchten sie mit übertriebenen Gebärden.
»Nein«, riefen sie dann feierlich, »keine Schusswunden!«
»Kein Wunder«, dachte Ensel, »er hat die Pfeile in den Rücken bekommen und sie untersuchen seinen Bauch.« Der Bürgermeister drehte sich nun zu Ensel und Grete um. Seine vorher so gestrenge Miene entspannte sich zu einem überbreiten Lächeln.
»Also, wir scheinen hier so etwas wie zwei kleine Helden unter uns zu haben.«
Seine Stimme vibrierte jetzt vor Jovialität und Wohlwollen.
»Zwei kleine Fernhachen, die von einem brutalen Laubwolf, der mit einiger Sicherheit das letzte Exemplar seiner verkommenen Gattung im großen Wald war, gegen ihren Willen vom rechten Wege getrieben wurden, wuchsen in der Gefahr über sich hinaus.
Der Bürgermeister hatte seine rechte Hand dramatisch erhoben und blickte gen Himmel, als sei dort sein Text aufgemalt.
»Sie lockten ihn in eine tödliche Falle, voller List und unter Einsatz ihres jungen Lebens.«
Der Chefredakteur des Bauminger Forstfreundes kritzelte eifrig in seinen Notizblock. Der Bürgermeister packte Grete und Ensel bei den Schultern und presste sie an sich.
»Vorbilder nicht nur für die Jugend Fernhachings und Baumings, nein, Vorbilder für die Jugend von ganz Zermonien!«
Die Blaskapelle fiel ein in das Bauminger Freiheitslied, das vom Kampf der Buntbären gegen das Unrecht im Allgemeinen handelte und von einer ernsten Melodie getragen wurde. Die Mutter von Ensel und Grete entfaltete ein Taschentuch. Der Bürgermeister aber war noch nicht am Ende. Ein niedliches, strohfarbenes Buntbärmädchen kam auf den Balkon und reichte ihm ein vielfarbiges Band, an dem eine goldene Plakette befestigt war.
»Dafür, meine jungen Helden, verleihen wir euch den Bauminger Friedenspreis.«
Der Bürgermeister hängte das Band Ensel und Grete gemeinsam um den Hals.
»Und so geben wir diese Botschaft weiter an ganz Zermonien. Der Bauminger Forst ist nunmehr endlich vollkommen laubwolffrei und damit zu einem noch attraktiveren Freizeitgebiet von West-Zermonien geworden.«
Von allen Seiten kamen Kellner des Hotels und brachten Tabletts mit Speisen und Getränken herbei. Die umstehenden Tische bogen sich unter Kuchenbergen und Kakaokannen. Ensel lief das Wasser im Mund zusammen. Sie hatten immer noch nichts zu essen bekommen, und er hatte den größten Kohldampf in seinem bisherigen Leben. Aber er entschied, dass da noch etwas zu erledigen war, bevor es zu Tisch ging. Er war überzeugt, dass dies genau der richtige Augenblick war, um feierlich seinen Schatz der Bauminger Gemeinde zu vermachen. Selbst Grete würde überrascht sein und dadurch ein wenig in den Schatten gestellt. Er trat ans Geländer und hob den Arm. Alle Blicke hefteten sich auf ihn, und es wurde still im Wald. Ensel holte tief Luft. Plötzlich Getrappel wie von mächtigen Hufen, Metall klimperte, Schnaufen, ein Pferd wieherte. Alle drehten sich in die Richtung, aus der die Geräusche erklangen. Prinz Kaltblut kam auf die Lichtung geritten. Er saß auf seinem weißen Hengst, Schneesturm, und trug eine goldene Rüstung, ein goldenes Schwert, ein goldenes Schild und einen goldenen Helm. Das Erste, was Ensel bei diesem Anblick durch den Kopf ging, war, dass so viel Gold auf einmal in der Wirklichkeit einen wesentlich kitschigeren Eindruck machte als in der literarischen Beschreibung. Dann kam ihm ein zweiter Gedanke. »Moment mal«, sagte Ensel zu Grete, »was macht denn Prinz Kaltblut hier? Den gibt es doch gar nicht.« Prinz Kaltblut nahm seinen Helm ab. Dort, wo eigentlich sein Kopf sein sollte, wuchs ein hässlicher, schwarzer Pilz aus der Rüstung. Grete schrie auf und Ensel griff instinktiv nach ihrer Hand. Sie blickten gemeinsam zu ihren Eltern hinüber, aber da waren keine Eltern mehr. Auch der Bürgermeister hatte sich hinter ihnen in Luft aufgelöst. Alle Buntbären waren verschwunden. Nicht einmal die Tribüne und das Gasthaus waren mehr da, genauso wenig wie Prinz Kaltblut und sein Pferd. Sie standen völlig allein auf einer Waldlichtung, auf der anscheinend einmal ein großes Feuer gebrannt hatte, denn der Erdboden und alle Pflanzenreste ringsum waren verkohlt. Hier und da wuchsen ein paar schwarze, spitzhütige Pilze aus dem Boden. Ensel und Grete standen genau in der Mitte eines ehemaligen Feuerplatzes, irgendwo im großen Wald. Und es dämmerte bereits wieder. Zweites Kapitel. Der große Wald. Nur ein Wort, dafür ein ziemlich langes und hässliches. Waldspinnenhexensekret. Na, erinnert sich jemand? Im Fach Geschichte nicht aufgepasst beim Thema Waldspinnenhexenverbrennung. Na gut, dann also eine kleine Lektion in zermonischer Historie. Als die Buntbären den großen Wald besiedelten, fanden sie in seinem Innern die Überreste einer verendeten Waldspinnenhexe. So etwas konnten sie bei der Gründung ihrer neuen Gemeinde nun gar nicht gebrauchen. Also beschlossen sie, die Gebeine des Monstrums zu verbrennen. Das war mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden, insbesondere mit infernalischem Gestank. Bei der Einäscherung wurde das noch im Körper befindliche Spinnensekret in Form von dunklem Qualm freigesetzt, der schwerste Halluzinationen bei den Buntbären hervorrief.
Viele von ihnen inhalierten den bitteren Rauch und irrten anschließend tagelang durch den Wald. Andere konnten nicht aufhören zu tanzen oder zu gackern und bedurften intensiver seelischer Betreuung. Der schwere Qualm aber senkte sich wieder und legte sich in Form von schwarzen Schlacken auf die umstehenden Gewächse des Waldes, die weiterhin unangenehm ausdünsteten. Dort, wo der fettige Schmauch direkt mit dem Waldboden in Kontakt kam, sank er ins Erdreich und hinterließ graues, verdorrtes Gras. Die Sache wurde öffentlich als Triumph über die Waldspinnenhexe dargestellt, um die geplante Fremdenverkehrsindustrie nicht zu gefährden. Aber die Buntbären sind ein geselliges Völkchen. Sie haben ein lockeres Mundwerk, besonders wenn sie das eine oder andere Glas Dampfbier-Intus haben. Und so kursierten mit der Zeit Gerüchte, die von Schlampereien bei der Waldspinnenhexenverbrennung berichteten. In diesem Zusammenhang entstand ein zarmonisches Sprichwort: Die Waldspinnenhexe hat ihren Hut liegen gelassen. Man benutzt dieses Sprichwort gewöhnlich, wenn man darauf hinweisen will, dass irgendetwas einen schlechten Geschmack oder Geruch hinterlassen hat, dass sich üble Verhältnisse schwer oder gar nicht ändern oder ähnliches. Aber was die wenigsten wissen, die Waldspinnenhexe hatte tatsächlich ihren Hut liegen gelassen, nicht nur im übertragenen Sinne. Als die Buntbären versucht hatten, den hutförmigen Kopfpanzer des Monstrums mitzuverbrennen, mussten sie nämlich feststellen, dass dies unmöglich war. Er qualmte und stank, er kokelte an den Rändern, aber er verbrannte nicht. Sie übergossen ihn mit Lampenöl, sie errichteten einen Scheiterhaufen aus pechgetränkten Holzbalken über ihm, sie pusteten mit Blasebälgen ins Feuer, aber der Hut erwies sich als unzerstörbar. Außerdem produzierte er beim Erhitzen nur neue giftige Dämpfe und schwarze Schlacken, daher entschlossen sie sich, ihn einfach zu verscharren. Sie begruben ihn so tief wie möglich und mieden seither den Ort der Waldspinnenhexenverbrennung weiträumig. Es war tatsächlich hauptsächlich der Hut, der die Buntbären veranlasste, Bauming vom übrigen Wald so ängstlich abzugrenzen und ihr paranoides Sicherheitssystem zu errichten. Nur ab und zu gingen ein paar besonders tapfere Waldwächter dorthin, um nachzusehen, ob die Sache noch unter Kontrolle ist. Ein paar Jahreszeiten später begannen in der Nähe der Stelle, wo man den Hut vergraben hatte, kleine schwarze Pilze zu wachsen. Sie sahen unappetitlich aus, verströmten einen unangenehmen, schwindelig machenden Geruch und hatten einen Hut, der dem der Waldspinnenhexe entfernt ähnelte. Sie besaßen die Eigenschaft, sich schnell auszubreiten, also gaben die Buntbären ihnen den Namen Hexenhutpilze und versuchten sie zu vernichten, wo immer sie welche fanden. Nur ein bedauernswerter Buntbär mit goldenem Fell namens Boris Boris hatte einmal versucht, einen zu essen. Er war der Ansicht, dass man durch nachhaltiges Abkochen jeden Pilz entgiften könne, und bereitete sich ein üppiges Hexenhut-Ragout. Er verlor dadurch seinen Verstand, hatte keine Kontrolle über seine Hände mehr und belästigte gelegentlich Touristen. Eine Zeit lang wurde er als Dorftrottel geduldet, dann verschwand er eines Tages spurlos. Die Buntbären vermuteten, dass er nun irgendwo in Zarmonien herumirrte, worüber man in Bauming wegen des anwachsenden Tourismus nicht ganz unglücklich war.